So, es ist Punkt 12 Uhr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der empirischen Sozialforschung, wir freuen uns sehr, dass ihr und Sie heute erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal an unserem Format Empirie für Eilige teilnehmt. Wir beschäftigen uns heute aus naheliegendem Grund mit der Landtagswahl Baden-Württemberg. Ganz kurz noch die Spielregeln. Es gibt nicht die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, aber je nachdem, mit welcher Sprache der Computer angeschlossen ist, unter der Rubrik F und A oder Q und A. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf und die ist dann hinterher bei uns auf der Homepage nur als Audiodatei abrufbar. Das heißt, wir haben keinerlei personenbezogene Daten, die wir erheben. Sie sind anonym und das wird auch so bleiben, aber Sie können, was Sie interessiert, nochmal gerne nachhören. Ja, dann wollen wir mal mit der Analyse anfangen.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Viola, bei dieser Wahl, was sagst du, hatten wir da einen Bundestrend, den man gesehen hat, oder war das eher eine landesspezifische Wahl?
Im Vergleich zum Bundestrend ist das Abschneiden der Parteien so unterschiedlich, dass man davon nicht ausgehen kann. Die Grünen waren in Baden-Württemberg etwa doppelt so stark, wie sie im Bund sind. Die SPD auf etwa ein Drittel dessen reduziert, was sie im Bund ist. Die CDU hat deutlich besser abgeschnitten als im Bund und die AfD war unterdurchschnittlich. Ähnlichkeiten gibt es vielleicht bei der FDP, vielleicht auch beim BSW, aber auch die Linke ist eben auf Bundesebene etwa mehr als doppelt so stark, wie es jetzt in Baden-Württemberg war. Allein das Parteiensystem macht deutlich, dass das überhaupt kein Vergleich ist mit der Gemengelage im Bund. Und man sieht das eben auch, dass in Baden-Württemberg ein Duell stattgefunden hat zwischen CDU und Grünen. Und da auch ganz starke Austauschprozesse waren, auch das würden wir nicht für typisch für die Bundesebene erachten. So, jetzt habe ich für dich eine Frage, liebe Sabine. Was hat dich denn bei dieser Wahl besonders überrascht?
Ja, ehrlich gesagt, besonders überrascht hat mich tatsächlich das doch sehr schwache Abschneiden der SPD. Also, dass die SPD einstellig werden würde, das deutete sich an. Die Umfragen im Vorfeld sagten ja so 8, 9%. Also damit habe ich gerechnet. Aber dass sie doch so knapp nur über die 5%-Hürde kommen würden, das finde ich, war nicht absehbar im Vorfeld.
Dich noch was überrascht?
Also ich hätte mir vorstellen können, dass die FDP und die Linke es durchaus in den Landtag schaffen. Aber es war von vornherein klar, dass es knapp werden würde. Und selbst am Wahlabend war es ja noch so ein bisschen unklar. Insofern teils, teils, würde ich hier sagen. Genau. Aber sozusagen von denen, die eher knapp über oder unter der 5%-Hürde waren, nochmal zur CDU. Warum hat deiner Meinung nach die CDU so stark zugelegt im Vergleich zur Wahl 2021?
Ja, die CDU hat ja knapp 6 Punkte zugelegt. Das ist schon sehr, sehr viel, gerade in den Zeiten, wo das Parteiensystem ja ein anderes ist. Und wir sehen, dass diese wirtschaftlichen Fragen, die wirtschaftliche Herausforderung für Baden-Württemberg eine große, große Rolle spielt. Und die CDU hat gerade in diesen wirtschaftlichen Bereichen ausgesprochen hohe Kompetenzwerte, wird da auch sehr positiv wahrgenommen. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Brä. Auch die Arbeit als Juniorpartner in der letzten grün-schwarzen Koalition wird von allen eigentlich sehr positiv. Also beide Koalitionspartner werden positiv wahrgenommen, je nachdem, wie man fragt, mal etwas die Grünen besser, mal etwas die CDU besser. Aber man sieht, dass die Landesregierung eben auch eine gewisse Zufriedenheit ausstrahlt, bei den Bürgern bewirkt und dass eben dadurch auch das Image der CDU ausgesprochen positiv war. Und deswegen konnte die CDU ihr Wahlergebnis deutlich verbessern. Ja, wir haben auch gesehen bei dem Wahlergebnis, dass die CDU das, was sie erreichen wollte, nämlich Ministerpräsidenten zu stellen, weil sie 0,5 Prozentpunkte hinter den Grünen ist, jetzt wahrscheinlich nicht erreichen wird. Aber trotzdem ist eben der Zugewinn wirklich auch eine Bestätigung dessen, dass die CDU von diesem ja, sehr, sehr schlechten Wahlergebnis der letzten Wahl weit weg ist und wieder als sehr relevante Partei wahrgenommen wird. So, aber da wir von den Wahlgewinnern reden, die Grünen haben zwar schlechter abgeschnitten als bei der letzten Wahl, aber sie haben im Vergleich zu den Umfragen doch sehr aufgeholt. Was ist denn aus deiner Perspektive dafür der Grund?
Na, das eine hast du ja auch schon selber angesprochen, dass wir eben keine Wechselstimmung hatten, sondern durchaus eine hohe Zufriedenheit mit der Landesregierung. Davon hat natürlich nicht nur die CDU, sondern auch die Grünen haben davon profitiert, sodass eben nicht direkt der Wunsch nach einem Wechsel auf der Landesebene da war. Und das andere ist, wir haben gesehen, dass bei dieser Wahl, das ist ja häufig anders, aber diesmal hatten wir auch keinen Amtsbonus, der Amtsinhaber ist nicht wieder angetreten. Und die Grünen hatten aber mit Cem Özdemir einen Kandidaten, der eine hohe Bekanntheit hatte. Und er war lange Zeit Bundesminister gewesen und in der Zeit war er auch sehr beliebt. Also das zeigen die Politbarometerdaten aus der Zeit. Und das heißt, darüber hatten die Grünen dann einfach auch einen guten Kandidateneffekt und konnten davon profitieren. Und der Kandidat konnte sozusagen stärkere Verluste dann auch verhindern. Genau. Wie war denn so die Stimmung insgesamt im Wahlkampf? Also welche Stimmung hat denn jenseits der Wechsel, der nicht vorhandenen Wechselstimmung, welche Stimmung war denn da und hat denn den Wahlkampf geprägt?
Ja, wir merken schon, nicht nur in Baden-Württemberg, wir merken das auch in anderen Bundesländern, auch im Bund, dass wir es mit zunehmend eingetrübten Stimmungen zu tun haben. Also die Zukunftszuversicht ist in Baden-Württemberg deutlich gesunken im Vergleich zur Vorwahl. Auch die Erwartungen an die wirtschaftliche Situation sind ausgesprochen gedämpft. Und wir merken, dass so, also nicht nur allgemeine Probleme diskutiert werden, also von Bedrohungslagen, auch kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern ganz, ganz stark persönliche Probleme, Lebenshaltungskosten, Renten, steigende Preise, also Inflation, dass das alles eine große Rolle spielt. Das heißt, dass die wirtschaftlichen Veränderungen auch in den Haushalten spürbar sind und die Menschen darauf wirklich reagieren und sich sehr, sehr große Sorgen um ihre Zukunft machen. Und dadurch ist das sehr optimistische Klima, das früher in Baden-Württemberg immer geherrscht hat, doch deutlich einer gedämpften Stimmung gewichen, wo es ernsthafte Sorgen um die Arbeitsplätze, um die Zukunft des Landes gibt. Aber wir haben es noch nicht über alle, da wir gerade über die unschönen Fragen sprechen. Wir haben noch nicht über alle Parteien gesprochen. Die AfD hat sich ja verdoppelt. Was glaubst du, war denn dafür die Ursache?
Also das eine ist, dass die AfD, wir hatten ja eine gestiegene Wahlbeteiligung, auch relativ deutlich. Und wie schon bei früheren Wahlen hat die AfD stark davon profitiert. Also sie konnte stark Nichtwähler mobilisieren. Das sehen wir häufig. Das ist ein bekanntes Muster für die AfD. Das war eben auch diesmal der Fall. Und das andere ist das, was du angesprochen hast, eigentlich auch schon die vielfältigen Sorgen. Also besonders deutlich machen, also wir sehen die auch in anderen Anhängerschaften, das hast du gesagt, aber gerade bei den AfD-Anhängern sehen wir eben große finanzielle Sorgen, große wirtschaftliche Sorgen, eine große Unzufriedenheit und zwar mit allem Möglichen. Also es gibt nicht das eine Thema, sondern ganz viele Unzufriedenheiten, muss man sagen, in der Gruppe. Es gibt Abstiegsängste, die da mobilisiert haben. Und vielleicht, was ich relativ ja, bedeutsam in der, dabei finde, ist, die Infratest DiMAP fragt auch danach, wie gut die eigene wirtschaftliche Situation ist bei den Wählerinnen und Wählern. Und die AfD ist in der Gruppe, die sagt, meine eigene wirtschaftliche Situation ist schlecht, ist sie mit Abstand stärkste Kraft geworden. Also da sind nicht nur Ängste, was die Zukunft betrifft, sondern es ist aktuell schon zu spüren in dieser Gruppe. Also das heißt, da konnte die AfD eben deutlich mobilisieren. Die wirtschaftliche Lage macht sich da bemerkbar. Und das spiegelt sich auch in der Sozialstruktur wieder bei den AfD-Wählern. Also die AfD ist besonders stark bei Menschen ohne Abitur, bei Leuten, die im ländlichen Raum leben und aber auch in der Gruppe der Arbeiter war die AfD jetzt auch relativ stark. Das sehen wir auch. Ist auch ein Muster, das wir zunehmend bei Wahlen für die AfD sehen. Aber wenn wir bei der AfD schon mal sind, sie hat sich verdoppelt, das ist einiges, aber hätte sie vielleicht noch besser abschneiden können, wenn der Skandal um die Vetternwirtschaft nicht gewesen wäre? Was meinst du, hatte der Auswirkungen?
Also die AfD ist ja schon auch eine skandalgeschüttelte Partei. Bislang können wir nicht feststellen, dass auch nur irgendeiner dieser Skandale in irgendeiner Art und Weise die Wählerschaft irritiert hat oder geradezu von der AfD abspenstig gemacht hat. Ganz im Gegenteil, wir glauben sogar mittlerweile, das wissen wir aus Umfragen, auch aus qualitativen Interviews, tiefen Interviews, wir glauben mittlerweile ganz fest daran, dass das, wenn so etwas passiert, die Binnenmentalität, also diese Wagenburg-Mentalität innerhalb der AfD-Anhängerschaft stärkt und eher nicht zu Irritationen oder gar zur Abwahl der AfD führt, ganz im Gegenteil. Das Gleiche gilt auch für Kandidaten. Das ist ja jetzt mittlerweile auch in den Medien breit diskutiert worden, dass eben Frohnmeier als Kandidat, ja, er wollte ja auch nicht in den Landtag, er wollte ja nur Ministerpräsident werden, also sich nicht für Baden-Württemberg einsetzen. Aber wir können auch nicht erkennen, dass da ein klarer Kandidateneffekt positiv wie negativ wirkt. Wir glauben eher, dass die Anhängerschaft davon völlig unbeeindruckt bleibt. Hattest du jetzt aus dem Chat eine oder aus der Frage, die wir jetzt
Also wir haben ein paar könnten, Fragen, oder? Genau. Ich würde eine jetzt schon mal vielleicht ansprechen. Und zwar gibt es die Frage, dass wir ja von vielen der Wechselstimmung gesprochen haben und die CDU aber in den Vorwahlumfragen deutlich höher lag als die Grünen und ja, wie das sozusagen zusammenpasst. Willst du, soll ich?
Was wir halt immer sehen, am Ende von einem Wahlkampf können Wahlkampfeffekte nochmal zu erheblichen Stimmungsänderungen führen. Das führt häufig dazu, dass lange geglaubte Sieger dann doch nicht siegen und umgekehrt, dass eben diejenigen, die man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, nach oben kommen. Was eben hier eine große Rolle spielte, war am Ende die CDU hatte diese Kompetenz, Zuschreibungen, das war wirklich ein großes Plus, aber dann am Ende kam die Eigenschaftenstruktur und die Bewertung des Kandidaten der Grünen ganz stark nach vorne und das hat diese Aufholstimmung auf jeden Fall unterstützt, aber was dabei vergessen wird, ja, die Grünen liegen zwar knapp vor der CDU, aber A, knapp, B, mit Verlusten gegenüber der Vorwahl und was vielleicht auch noch gar nicht diskutiert wurde, diese Knappheit drückt sich auch dadurch aus, es haben 165.000 ehemalige grüne Wähler sich jetzt für die CDU entschieden. Hätten es noch mal wenige tausend mehr, je nachdem wie man rechnet, vielleicht knapp 14.000 Wähler auch nochmal eine andere Entscheidung getroffen, wäre das Wahlergebnis anders ausgegangen. Aber am Ende einer Kampagne gibt es immer nochmal besondere Effekte und die hängen ganz, ganz häufig mit den Persönlichkeiten zusammen. Und vor allen Dingen, wenn jemand, wie Özdemir, so etwas Ähnliches wie einen Amtsbonus hat, das war kein echter, aber eben als Bundesminister, kommt man schon mit einer gewissen Würde und Gravität eben in ein Bundesland. Und das kann eine erhebliche Rolle spielen, vor allen Dingen, weil es ja noch nicht so lange her ist, dass er Bundesminister war. Also ja, da haben wir einen Effekt, wo eben dann am Ende zwei Fragen gestellt wurden, Kompetenz und Person.
Mhm. Danke. Wir haben noch ein paar Fragen, sollen wir die schon mal das ein oder andere.
Ja, gerne, sehr
und
gerne.
Zwar, wir haben auch die Frage, ob man eine Polarisierung oder Zuspitzung zwischen CDU und Grünen empirisch messen kann, die zum schlechten Abschneiden von SPD, FDP und Linken geführt hat. Also ich würde sagen, ja, man sieht ja, also Polarisierung ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Es gab jetzt keine Polarisierung unbedingt zwischen CDU und Grünen, aber natürlich war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es deutete sich in den letzten Umfragen dann doch an, dass es sehr knapp werden würde. Und das führt zum einen natürlich zu einer Mobilisierung. Also wir hatten ja eine gestiegene Wahlbeteiligung und beide Parteien konnten auch nicht mehr mobilisieren, die CDU stärker als die Grünen. Und am Ende ist es so, wenn man ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteien hat, dann mobilisiert das eben eher für die beiden. Und genau, SPD, FDP und Linke haben dann da eben tatsächlich, also die drei Parteien konnten auch eigentlich kaum bis gar nicht von der gestiegenen Wahlbeteiligung profitieren. Also SPD und FDP haben sogar ins Nichtwählerlager leicht abgegeben. Insofern ist das auch ein Hinweis darauf, dass sich das eben auf die Spitzenparteien konzentriert hat, beziehungsweise die AfD halt immer einen Sonderstatus da hat in diesem Gefüge.
Haben wir noch weitere Fragen oder?
Wir haben noch die Frage, welche Auswirkungen hatte der Wechsel von ein auf zwei Parteien des Stimmensystem, genau, das zwei Stimmensystem?
Das können wir leider nicht analysieren. Wir sehen, dass es natürlich, dass das Wahlergebnis simuliert wurde, der letzten Wahl mit dem Einstimmwahlsystem. Der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin haben so getan, als sei das schon ein Zweitstimmensystem gewesen in der Umrechnung. Was sich geändert hat, aber das liegt natürlich an dem starken Zugewinn der CDU, ist, dass die CDU fast alle Direktmandate gewonnen hat. Das ist ein starker Wechsel. Da hatte die CDU ja auch schon im früheren, also vor der letzten Wahl, starke Erfolge, was die Erststimmen an, die Direktmandate anging. Und das ist jetzt wieder aufgetreten, aber das hängt eben mit einem sehr, sehr guten Ergebnis der CDU insgesamt zusammen.
Mhm. Und die Fragen kommen nur so rein, deswegen mache ich einfach direkt mal weiter. Die nächste Frage ist, wie hat die Alterskohorte 16 bis 18 gewählt und die These, die CDU hat davon nicht profitiert? Damit sind wir gleich bei der Sozialstruktur, ja, die wollten wir ohnehin noch ansprechen, deswegen vielen Dank auch für diese Frage. Also speziell für die 16- bis 18-Jährigen, das sind ja die sogenannten Erstwähler, die auch diesmal zum ersten Mal tatsächlich wählen dürfen, beim letzten Mal war erst ab 18 Jahre, für die haben wir tatsächlich keine Daten. Also für diese Alterskohorte separat können wir nichts sagen. Die Institute weisen 16 bis 24 oder 16 bis 29 Jahre aus. Das heißt, es ist dann eben eine etwas größere Altersgruppe. Aber insgesamt kann man sagen, nein, die CDU ist bei den jüngeren Wählern nicht stärkste Kraft, ist sie aber öfter mal nicht. Und es ist ein gängiges Muster, und das haben wir auch diesmal gesehen, dass die Union mit steigendem Alter auch steigende Prozentanteile bekommt. Also je älter, desto häufiger wird die CDU gewählt. Das war jetzt in Baden-Württemberg so und das ist auch bei anderen Wahlen so. Genau. Aber wir haben natürlich auch bei anderen Parteien gewisse Effekte. Also früher hatten wir zum Beispiel auch bei den Grünen starke Alterseffekte. Die Grünen wurden eher bei jüngeren Wählern gewählt und weniger bei älteren. Hier in Baden-Württemberg ist dieser Alterseffekt bei den Grünen komplett weg. Also sie werden in allen Altersgruppen relativ gleichmäßig gewählt. Und in allen Altersgruppen aber stärker bei Frauen als bei Männern. Also es ist doch eine, sind auch bei den Männern relativ stark gewesen, aber in allen Altersgruppen haben sie bei den Frauen nochmal einen Vorsprung, die Grünen. Und wenn wir über die jüngeren Wähler sprechen, dann bei den jungen Frauen hat die Linke besonders stark abgeschnitten. Je nachdem, was man sich anguckt, da weichen ja manchmal auch die großen Institute ein bisschen voneinander ab, aber teilweise so 18% konnte die Linke tatsächlich bei jungen Frauen erzielen. Das ist natürlich beachtlich. Aber die Gruppe ist dann am Ende so klein, dass sie nicht dazu geführt hat, dass die Linke insgesamt über die 5%-Hürde kommen konnte. Also da, deswegen, da sieht man auch, die jüngeren Wähler haben am Ende einen geringeren Einfluss auf das Wahlverhalten, weil sie einfach nur einen geringen Teil der Wahlberechtigten ausmachen. Genau.
Vielleicht noch eine Frage zu den älteren Wählern. Wir haben ja die Altersgruppe 60 bis 70 und über 70-Jährige. Ist da alles gleich geblieben oder gibt es da auch Veränderungen?
Bei den über 70 oder bei den Älteren hat sich eigentlich nicht so viel getan. Also die CDU hat stark abgeschnitten. Gut, was ich schon gesagt habe, die Grünen haben stärker abgeschnitten in dieser Altersgruppe als früher. Die SPD hat nicht so stark abgeschnitten, hat aber im Prinzip auch, also auch bei der SPD haben sich die sozialstrukturellen Effekte eigentlich nivelliert. tatsächlich. Also die waren ja früher auch, oder auch bei der Bundestagswahl noch bei älteren Wählern stärker als bei jüngeren. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Genau, was sich weiter durchzieht, die Älteren wählen eher unterdurchschnittlich AfD. Die AfD hat ihre stärksten Wahlerfolge bei den Mittelalten, also die mittleren Altersgruppen und hier vor allem die Männer in den mittleren Altersgruppen. Genau, das sind so die Effekte. Genau. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob wir alle beantworten können. Okay, also wir haben einmal die Frage, SPD und FDP geben an, sie seien beim Kopf-an-Kopf-Rennen unter die Räder gekommen. Warum gilt das nicht auch für die AfD?
Die AfD-Anhängerschaft ist von solchen Fragen einfach nicht betroffen, weil die in einer eigenen Welt leben. Die haben eine eigene Sorgenagenda, die haben ganz eigene politische Probleme. Von sich von allen anderen Anhängerschaften unterscheiden. Das ist zum Beispiel das Thema Zuwanderung und Kriminalität, jetzt hier konkret in Baden-Württemberg. Aber sie sind auch sehr stark auch um ihre wirtschaftliche Situation besorgt. Und deswegen sind die von diesen Kopf an Kopf oder von anderen Konstellationen Augenblick, vielleicht ist das ja im nächsten Jahr wieder anders, so gut wie nicht betroffen, weil es gehen ja auch keine Wähler von der AfD zu anderen Parteien zurück. Sie gewinnt ja nach wie vor aus allen Anhängerschaften hinzu. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganz anderen Logik der Wählermobilisierung zu tun, die quasi jenseits des normalen Wettbewerbs zwischen den anderen Parteien ist. Und deswegen war die AfD davon weitestgehend unbetroffen. Muss nicht für alle Zeiten so bleiben. Aber im Moment ist das einfach typisch, das sehen wir auch bei allen anderen Wahlen. Das ist quasi die große rote Linie, die diese Wählerschaft miteinander verbindet.
Da haben wir vielleicht im Anschluss daran, auch wenn wir uns so langsam dem Ende nähern, aber wir haben noch eine Frage zur FDP. Und zwar die Frage, welche Wählerinnen und Wähler sind von der FDP weg, welche sind geblieben und wo werden die Verbliebenen künftig wahrscheinlich landen?
Ja, also wir haben natürlich die Wählerwanderungsbilanzen und dann hat die FDP vor allen Dingen an die Union und die AfD verloren. Das war auch in der Vergangenheit so. Die Wahrscheinlichkeit, auch ins Nichtwählerlager, also es gab auch Demobilisierung bei der FDP, und dass sie aus den Gruppen eventuell wieder gewinnen kann, ist nicht unwahrscheinlich, aber es hängt natürlich auch sehr viel mit dem Profil der FDP zusammen. Das heißt, es wird auch in Zukunft nicht ausgeschlossen sein, je nach Größenverhältnissen, dass sie von den Grünen oder auch von den Sozialdemokraten Wähler gewinnt. Das gab es ja auch in der Vergangenheit. Wo die FDP tatsächlich stark eingebrochen ist, die war ja auch bei jungen Wählern eine lange Zeit recht erfolgreich. Und da sind doch auch überdurchschnittliche Verluste zu verzeichnen. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber die FDP kann eben dahin, wo sie verloren hat, wieder zurückgewinnen. Aber die FDP hat gemessen an ihrer Größe schon seit langer Zeit überdurchschnittliche Abwanderungen Richtung AfD. Ich glaube, das wird häufig in der Diskussion etwas unterbewertet. Aber wir sind tatsächlich, ja.
Genau, also wir sind schon ein wenig über die Zeit. Wir haben noch einige Fragen, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die nicht mehr alle beantworten können, weil wir eben jetzt auch nur ein begrenztes Zeitkapazität haben. Deswegen, aber vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, Viola, ein kleiner Blick in die Glaskugel. Was für Auswirkungen wird denn die Wahl in Baden-Württemberg auf Rheinland-Pfalz haben? Denn in anderthalb Wochen wird ja auch schon wieder gewählt.
Naja, da wir das jetzt noch nicht sagen können, nur so viel. Wir gehen davon aus, dass das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz auch wieder sehr spannend wird, aber komplett anders als in Baden-Württemberg. Deswegen schalten Sie wieder ein, wenn es am 24.03. heißt, Empirie für Eilige. Wir freuen uns wieder auf Ihre Teilnahme und auf eine informative Mittagspause. Vielen, vielen herzlichen Dank.